Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser.
Der heutige Werbepartner ist Taxfix, dein Partner für Steuererklärungen. Hol dir deine verdiente Rückerstattung durch einfache Fragen statt komplexer Steuerformulare. Mit der kostenlosen Taxfix-App oder der Desktop-Variante kannst du in nur 22 Minuten sicher und unkompliziert deine Steuererklärung machen. Taxfix erstellt alle Unterlagen und sendet sie automatisch ans Finanzamt. Zahlen musst du nur, wenn du mehr als 50 Euro zurückbekommst oder zur Steuererklärung verpflichtet bist. Dann kostet Taxfix 39,99 Euro. Du kannst 20% sparen mit dem Code SICHER, gültig bis Ende September. Geh jetzt auf taxfix.de oder lade dir die kostenlose Taxfix-App.
Man hat ja, glaube ich, ein bisschen das Gefühl, wenn man in diesen Tagen auf Europa schaut, wer ist eigentlich der Geisterfahrer? Weil gerade sind die Deutschen diejenigen, die ein hartes Lockdown-Gesetz beschlossen haben, zum ersten Mal Ausgangssperren verhängen. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass große Teile Europas lockern. Und es zeigt, glaube ich, einfach, dass es gerade in ganz Europa so einen Drang nach Öffnung gibt, der ja vielleicht sich auch über die Wissenschaft hinwegsetzt und einfach dem Gefühl folgt, es ist jetzt mal genug.
Wahrscheinlich haben Sie diese Stimme bereits erkannt, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war Mathieu von Rohr, seines Zeichens Leiter des Spiegel-Auslandsressorts und gebürtiger Schweizer. Mit dieser Aussage hat er die aktuellen Frühlingstrends für Staatenlenker im Jahr 2021 benannt. Lockerung und Wirtschaftspflege. Ziemlich out hingegen wissenschaftliche Bedenken und landesweite Notbremsen. In ganz Europa wird gelockert und es gibt ein Land, das besonders weit voranschreitet. Das ist die Schweiz, wo seit dem 19. April an der freien Luft vieles wieder erlaubt ist und selbst in geschlossenen Räumen so einiges geht. Kinos, Theater und Fitnessstudios zum Beispiel haben nun wieder geöffnet. Herzlich willkommen im mutigsten Land unseres Kontinents. Diesen Titel hatte bislang Schweden inne, wo trotz irrer Inzidenzwerte so wenig dicht gemacht wurde, dass die Begriffe Lockdown oder Shutdown tatsächlich noch wie Fremdworte wirken. Jetzt aber mauert die schwedische Regierung und versteckt sich ein wenig hinter dem ehemaligen Wissenschaftsidol des schwedischen Sonderweges, dem Staatsepidemiologen Anders Tegnell. Obwohl der prognostizierte, dass Schweden einer zweiten Infektionswelle entgehen würde, die das Land dann an die Belastungsgrenze des Gesundheitssystems brachte. Denn sie verfolgten und verfolgen nicht nur sehr unterschiedliche Wege durch die Pandemie, auch ihr unterschiedlicher Umgang mit wissenschaftlichen Beratern bietet interessante Erkenntnisse über die veränderten Politikspielregeln nach mehr als einem Jahr Pandemie. Wir beginnen in der Schweiz. Und als du das letzte Mal hier zu Gast warst, Mathieu, hast du mit Juan über das Schweizer Corona-Versagen gesprochen. Jetzt, etwa 4 Monate später, sprechen wir über weitreichende Lockerungen, während wir hier in Deutschland auf der Bundesnotbremse stehen. Mit einem typisch deutschen leichten Anflug von Neid möchte ich von dir wissen, wie geht das? Wie kriegt die Schweiz das hin?
Seit wir das letzte Mal gesprochen haben, hat sich in der Schweiz einiges getan. Die Schweiz hat nämlich dann doch einen Shutdown verhängt, der gar nicht so anders war als der in Deutschland. Zumindest bis Anfang März. Es wurden Restaurants geschlossen, Geschäfte geschlossen. Man hat dann zwar immer noch viel gehört über die Skipisten, die offen waren, aber die haben offenbar nicht so eine richtige Rolle gespielt, weil die Zahlen sind doch dann sehr deutlich gesunken. Also wir erinnern uns, im November hatte die Schweiz einen ganz massiven Corona-Ausbruch, einen der stärksten in Europa. Die Zahlen waren durch die Decke gegangen, doppelt so hoch wie in Deutschland waren die Zahlen eine lange Zeit. So, und dann waren die Zahlen dann irgendwann im Februar, März plötzlich ungefähr auf dem gleichen Niveau wie in Deutschland. Und jetzt hat die Schweiz Anfang März schon ein erstes Mal ein bisschen gelockert, die Geschäfte geöffnet. Und seit dem 19. April hat die Schweizer Regierung wirklich die weitreichendsten Lockerungen in ganz Europa bekannt gegeben. Und das ist natürlich bemerkenswert und ich glaube, darüber reden wir jetzt gleich.
Ja, genau, denn ich möchte genau wissen, was zu dieser Entscheidung geführt hat. Du hast ja gerade schon gesagt, die Zahlen sind stark gesunken, sind aber, wenn ich das richtig gesehen habe, immer noch auf ungefähr durchschnittlich europäischem Niveau, beziehungsweise vergleichbar mit den Inzidenzzahlen, wie wir sie hierzulande haben. Kannst du nachvollziehen, was zu der Entscheidung in der Schweiz geführt hat? Ist es eine wissenschaftliche Analyse, weil die Kurve nach unten zeigt? Oder eine wirtschaftliche Anamnese, weil die Leute sagen, ja, wir müssen jetzt mal langsam auch den Staat wieder ins Laufen kriegen? Oder einfach die Angst davor, die Bevölkerung weiter zu erzürnen? Oder ganz andere Gründe, kann ja auch sein.
Es ist kompliziert. Ich glaube, es ist kompliziert. Ich glaube, zum einen kam die Schweiz natürlich von sehr hohen Zahlen und damit verglichen sind die Zahlen, die sie jetzt zuletzt hat, eher niedrig. Und die sind ungefähr so hoch wie die in Deutschland. Und Deutschland hatte natürlich zum Teil sehr niedrige Zahlen verglichen mit anderen Ländern und verglichen damit sind sie jetzt hoch. So, ich glaube, am Ende sehen wir jetzt gerade, und das sehen wir gerade in ganz Europa, dass verschiedenste Länder sehr unterschiedliche Schlüsse ziehen aus zum Teil ähnlichen Zahlen. Und das sagt uns, glaube ich, etwas darüber, wie diese Länder politisch, aber auch vielleicht mentalitätsgeschichtlich unterschiedlich ticken. Und das zeigt sich sicher auch jetzt gerade für die Schweiz. Natürlich ist das, was die Schweiz jetzt gerade macht, sehr mutig. Das kann man sicher sagen. Ich würde vielleicht sogar sagen, es ist waghalsig, weil die Lockerungen, die die Schweiz bekannt gegeben hat, wirklich sehr weit reichen.
Das finde ich umso bemerkenswerter, weil die Schweiz ja schon einmal mit dem Zickzackkurs, Schiffbruch erlitten hat. Nämlich als sie im vergangenen Herbst, wie du gerade erzählt hast, das Land zu spät in den Shutdown schickte. Ist die Öffnung jetzt nicht ein ebenso voreiliger Schritt der Regierung, wie der Shutdown ein verspäteter war?
Ich glaube, das Schweizer Regierungssystem ist in dieser Pandemie ein bisschen an seine Grenze gestoßen. Ich glaube, die Schweiz funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Es ist ein wirklich hervorragend funktionierendes Staatssystem. Es gibt auch ein relativ hohes Vertrauen der Bürger in die Regierung. Aber es ist etwas Interessantes passiert. Eigentlich ist die Schweiz nämlich so konzipiert, dass man im Konsens, eben in dieser Siebener-Regierung, die sich auch dann immer irgendwie am Schluss einig zeigt in ihren Entscheidungen, dass man eher, sagen wir mal, das Land verwaltet. Die Schweiz hat auch einen sehr, sehr stark ausgeprägten Föderalismus. Also ich würde sagen, stärker ausgeprägt als Deutschland. Also die Kantone können zum Beispiel sogar eigene Steuersätze festlegen. Das geht ja weiter als das, was zum Beispiel in Deutschland möglich ist. Und wie in Deutschland gab es auch in der Schweiz sehr starke Diskussionen darüber, was soll eigentlich die Zentralregierung, also in der Schweiz der Bundesrat, machen, so wie es in Deutschland ja auch diese Streitigkeiten gab um die Bundesländer, was sollen die machen, müssen sich jetzt alle einig sein und so weiter. Das Interessante ist, glaube ich, jetzt, was die Schweiz angeht, dass die Schweizer Regierung von Anfang an, und das ist sehr untypisch für sie und damit konnte sie auch nicht gut umgehen, eigentlich ein total starkes Machtmittel in der Hand hatte. Wegen des Infektionsgesetzes, das die Schweiz hat, des Epidemiengesetzes, konnte sie für das ganze Land Regeln erlassen. Die Schweizer Regierung, der Bundesrat konnte, was Merkel nicht konnte. Der konnte einfach sagen, wir machen jetzt einen Lockdown und das und das und das gilt im ganzen Land. Und gleichzeitig war der Schweizer Regierung wirklich komplett unwohl damit. Sie hat dann immer nicht entschieden, sie hat dann immer trotzdem die Kantone gefragt, dann hat sie dicht gemacht im letzten Frühjahr, so vor einem Jahr, ähnlich wie in Deutschland. Dann hat sie sehr schnell wieder sehr stark gelockert. Das Ergebnis war dann dieser extreme Ausbruch im Herbst. Dann hat sie wieder dicht gemacht, ähnlich wie Deutschland. Und jetzt haben sie so sehr gelockert wie kein anderer in Europa. Also es ist wirklich so ein bisschen borderline fast schon, wie die Regierung sich verhält. Wir können das jetzt nicht nur mentalitätsgeschichtlich oder so begründen, sondern wir müssen auch schon auch, glaube ich, konstatieren, dass diese Schweizer Regierung einfach keinen sehr guten Job gemacht hat. Und jetzt schauen wir mal, wie sich es entwickelt, würde ich sagen. Aber es ist natürlich ein Signal für andere europäische Länder und alle schauen drauf, was da passiert.
Im Gegensatz zur Schweiz ist Schweden eine deutlich zentralistischere Demokratie. Beide Länder vereint das große Selbstbewusstsein ihrer Menschen und der Stolz auf ihre Besonnenheit eigenverantwortlichen Handelns. In Schweden geht das so weit, dass die Regierung seit Beginn der Pandemie darauf pocht, dass die Einwohnerinnen und Einwohner schon selbst auf sich aufpassen würden und eher Appelle zur Sorgfalt an das Wahlvolk richtet, als ihnen mit Dekreten zu drohen. Eine weitere Besonderheit und auch so etwas wie eine skandinavische Spezialität meiner Meinung nach ist die Gesundheitsbehörde, deren Staatsepidemiologe, sowas gibt es, Anders Tegnell, maßgeblich den Kurs in der Pandemie vorgab. Tegnell setzte auf eine Durchseuchung des Landes mit dem Ziel, möglichst früh eine Herdenimmunität zu erreichen. Die Folge? So richtig geschlossen war in Schweden der Corona-Pandemie eigentlich gar nichts. Und ist es auch nach wie vor nicht. Dennoch sprechen sich Tegnell und die Regierung deutlich gegen weitere Lockerungen aus. Auch den zweiten Gast der heutigen Folge kennen gut informierte 8 Milliarden Hörerinnen und Hörer. Es ist mein Kollege Dietmar Pieper, der Schweden-Experte des Auslandsressorts. Dietmar, um den aktuellen Zustand Schwedens zu verstehen, muss man, glaube ich, den Weg dorthin kennen. Bitte hol uns doch mal in die Gegenwart.
Es fing damit an, dass die Schweden damals, als die Pandemie anfing, das ist ja jetzt schon über ein Jahr her, diesen Sonderweg eingeschlagen haben. Also keinen Lockdown, sie haben nie die Geschäfte und die Restaurants geschlossen. Ein Großteil der Schüler konnte weiter in die Schule gehen. Es war also alles so weit wie möglich noch auf Normalität. Es gab Regeln, das meiste davon waren Empfehlungen. Es gab nur wenige gesetzliche Einschränkungen. Die von dir ja erwähnte Gesundheitsbehörde mit dem Staatsepidemiologen Anders Tegnell an der Spitze war der Meinung, dass Schweden damit besser als alle anderen Länder durchkommen wird, weil die anderen Länder, die mit den Lockdowns, die würden dann im Herbst große Schwierigkeiten bekommen. Dort würde es dann zu massiven Ausbrüchen kommen und Schweden würde von der zweiten Welle verschont bleiben. Das ist aber so nicht eingetreten. Die zweite Welle hat Schweden auch erwischt und zwar sehr heftig erwischt. Sodass Schweden also seit dem vergangenen Herbst bei den Inzidenzwerten, bei den Ansteckungsraten über dem europäischen Durchschnitt liegt. Das führte dann dazu, dass die Regierung sich doch etwas stärker eingemischt hat. Die haben die Schraube etwas angezogen, haben also die Anzahl zum Beispiel der Leute, die sich öffentlich treffen dürfen, auf 8 begrenzt. Sie haben Regeln für die Restaurants erlassen, sie allerdings nicht geschlossen. Dort dürfen die Leute also jetzt nur noch bis 8 Uhr Alkohol trinken und um 8:30 ist Schluss mit dem Essen am Tisch. Solche Regeln wurden eingeführt. Aber es ist immer noch vergleichsweise locker geblieben. Ein Argument war die ganze Zeit, wir müssen Maßnahmen erlassen und Empfehlungen abgeben, die die Menschen über lange Zeit durchhalten können. Kein Hin und Her, so wie wir es ja in Deutschland und anderen Ländern erlebt haben, sondern ein relativ stetiger Prozess. Nun ist es so, dass in Schweden die Menschen auch keine große Lust mehr haben, sich an die Regeln zu halten. Das ist eben Empfehlungen, Vertrauen in die Bürger hin oder her. Die Leute sind dort auch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, die Leute sind dort auch pandemiemüde.
Hierzulande gibt es Demonstrationen, es gibt Corona-Leugner, das gibt es in der Schweiz auch in etwas anderem Maße. In Holland gibt es sogar Krawalle und gewalttätige Auseinandersetzungen auf diesen Demonstrationen. Wenn du jetzt sagst, dass die Schweden auch so ein bisschen, naja, die Schnauze voll haben, wie stellt sich das da dar?
Ja, es gab ein paar kleinere Demonstrationen. Das war für Schweden ganz ungewöhnlich. Das ist jetzt wieder ein paar Wochen her. Da gab es ungenehmigte Demonstrationen, denn tatsächlich dieses Gesetz, nachdem sich nur 8 Menschen in der Öffentlichkeit treffen dürfen, das gilt auch für Demonstrationen. Das heißt, in Schweden gibt es zurzeit keine Demonstrationsfreiheit. Die Leute sind unangemeldet auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die Demos wurden aufgelöst. Das ist an 2-3 Wochenenden passiert in Stockholm, in ein paar anderen Städten. Danach war dann wieder Ruhe. Sicherlich, weil eben die Maßnahmen insgesamt nicht so durchgreifend sind, weil es eben nie einen echten Lockdown gegeben hat. Das Zweite, was es in Schweden gab und auch noch gibt, allerdings auch nicht mehr so heftig, ist schon eine interne Diskussion. Am Anfang wurde ganz wenig über den schwedischen Weg diskutiert. Da waren eigentlich alle ganz einverstanden. So im großen Ganzen Ausnahmen gab es natürlich. Dann wurde aber die Kritik doch deutlich lauter im Herbst und es gab ziemlich heftige Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit darüber, ob denn der von Tegnell und der Regierung verordnete Weg richtig ist. Das war zu einer Zeit, als auch die Krankenhäuser immer voller wurden. Die Intensivstationen. Aber das ist irgendwann dann zu so einem Haltepunkt gekommen, weil interessanterweise trotz der sehr hohen Inzidenzraten, also Schweden liegt im Moment in Europa fast an der Spitze, nur in Zypern ist die Ansteckungsrate noch höher. Und trotzdem sind die Intensivstationen noch nicht kollabiert. Das haben aber viele befürchtet, dass es also ganz, ganz schrecklich werden würde wegen dieser hohen Ansteckung.
Gibt es da eine Erklärung für? Denn eigentlich erwartet man doch, dass bei solchen Raten das Gesundheitssystem so belastet wird, dass man das hören würde.
Ja, es ist für mich auch etwas erstaunlich. Ich habe also vor einigen Wochen zusammen mit einer Kollegin nochmal genauer nach Schweden geguckt und auch mit Tegnell gesprochen. Und wir haben ihn das damals auch schon gefragt. So eine richtig klare Erklärung gibt es dafür nicht. Also er sagt, gut, weil es ihn auch gut dastehen lässt und das Gesundheitssystem, wir haben jetzt einfach die Sache besser im Griff, so in den, insbesondere in den Alten- und Pflegeheimen, wo es zu ganz fürchterlichen Zuständen gekommen ist während der ersten Welle. Das stimmt sicherlich auch. Das ist aber nicht die ganze Erklärung, weil auch die Ansteckungsraten viel, viel höher sind als während der ersten Welle. Möglicherweise liegt es daran, dass, das klingt jetzt vielleicht etwas zynisch, dass es also die Schwächsten der Schwachen in der ersten Welle einfach schon erwischt hat. So, das ist vermutlich ein Teil der Erklärung. Dann kommt dazu, dass auch in Schweden natürlich geimpft wird und sicherlich das auch dazu beiträgt, so wie in Deutschland ja auch, dass also die Anzahl der Schwerkranken einfach nicht mehr so hoch ist. So. Das sind Teile der Erklärung. Es erklärt aber unterm Strich immer noch nicht, warum die Anzahl der Schwerkranken im Verhältnis zur Anzahl der Infizierten niedriger ist als in Deutschland. Ganz eindeutig. Im Verhältnis zu den Infizierten müsste es viel mehr Schwerkranke geben als in Deutschland. Gibt es aber nicht. Rätselhaft. Der Staatsepidemiologe konnte es uns nicht erklären und ich habe auch keine Erklärung dafür. Muss ich einfach so sagen.
Deutschlands Regierung hört bisher auch stark auf die Wissenschaft, Mathieu, und richtet seine Politik an deren Empfehlungen aus. Wie ist das in der Schweiz, wo es, glaube ich, auch eine wissenschaftliche Instanz gibt, die die Regierung berät?
Die wissenschaftliche Taskforce in der Schweiz, das ist ein relativ großes wissenschaftliches Beratergremium, die haben eigentlich seit Monaten immer wieder sehr gewarnt vor verschiedensten politischen Maßnahmen der Schweizer Regierung. Und man kann sagen, dass die Politiker das gar nicht gerne sich angehört haben. Es gab dann sogar einen Vorstoß in der Wirtschaftskommission des Schweizer Nationalrats, also der Großen Kammer des Parlaments. Da hat eine Mehrheit der Mitte-Rechts-Politiker den Vorschlag eingebracht, dass die wissenschaftliche Taskforce, also ihre Mitglieder, öffentlich sich nicht mehr äußern sollen. Also die Wissenschaftler sollen bitte die Klappe halten, sollen die Politik irgendwie beraten, aber sie sollen bitte sehr nicht öffentlich irgendwie warnen, schlechte Stimmung machen und so weiter. Das war die Meinung und das wurde auch von der Mehrheit angenommen.
Moment, aber das ist jetzt keine Gesetzesinitiative, die nachher zur Abstimmung gelangt, oder?
Das kommt jetzt so nicht, weil das war ja nur eine Kommission, aber trotzdem ist es bezeichnend und es haben sich wohl auch Regierungsmitglieder. Die Schweiz hat ja einen 7-köpfigen Bundesrat, der aus 7 gleichberechtigten Mitgliedern besteht. Also auch Mitglieder dieser Regierung sollen sich beschwert haben darüber, dass die Wissenschaftler da immer so warnen. Und als jetzt diese Nachricht bekannt wurde, hat der Präsident dieser Taskforce dann auch auf sehr zurückhaltende Art und Weise, aber trotzdem irgendwie einfach darauf hingewiesen, dass er schon seit vielen, vielen Wochen nicht mehr mit dem Gesundheitsminister oder überhaupt mit jemandem aus der Regierung gesprochen habe. Also das wurde alles gemacht, ohne Wissenschaftler zu konsultieren. Und das ist, glaube ich, bezeichnend auch ein bisschen dafür, wie die Corona-Politik in der Schweiz gemacht wird.
Und zwar?
Da wird immer auf Druck reagiert. Aber nicht auf Druck der Wissenschaft, sondern es wird vor allem reagiert auf Druck, sagen wir mal, die öffentliche Stimmung. Es wird reagiert auf die Demos von Corona-Leugnern, die viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Es wird gehört auf zum Teil sehr laute rechtspopulistische Politiker. Der frühere SVP-Präsident Christoph Blocher, ich würde sagen, ist ja einer der wenigen Schweizer Politiker, die man auch in Deutschland kennt, EU-Gegner, Milliardär. Der hat den Gesundheitsminister einen Diktator genannt, wegen der erlassenen Corona-Maßnahmen. Also auf solche Stimmen wird, glaube ich, stark gehört. Und ich glaube, das Wichtigste, die Wirtschaft. Die Wirtschaftsverbände haben in der Schweiz ein sehr großes Gewicht und die haben auch sehr stark auf Öffnungen gedrängt. Nicht zuletzt, weil auch die wirtschaftlichen Hilfen in der Schweiz deutlich geringer ausgefallen sind als zum Beispiel in Deutschland.
Hast du eine Erklärung für die neue Lockerheit der Schweiz und für die Entwicklung, nun nicht mehr so sehr dem wissenschaftlichen Rat zu folgen?
Ich glaube, viele Länder sagen das auch relativ explizit, dass einfach die Impfkampagne jetzt weiter fortschreitet und man das eigentlich auch einfach politisch nicht mehr durchhält, den Leuten diese Freiheiten zu verwehren. Und ich glaube, das ist ein bisschen riskant, weil die Impfkampagnen natürlich zum Teil noch nicht ganz so weit sind. In Deutschland geht es jetzt aber ja schon ziemlich voran. Wir sind jetzt bei einem Viertel der Deutschen, die eine Erstimpfung erhalten haben. Und das geht ja doch jetzt immer schneller voran. Dennoch glaube ich, dass diese Mischung aus, es ist Frühling, der Lockdown hat zum Teil schon sehr lange gedauert, die Impfkampagne schreitet voran, jetzt einfach dazu führt, dass die Warnungen, so berechtigt sie auch sein mögen, einfach nicht mehr so richtig verfangen bei manchen Leuten oder bei vielen Leuten. Und dass es jetzt einfach dadurch einen starken Drang gibt, die Freiheiten wiederherzustellen. Und ich bin gespannt, also inwiefern sich jetzt eben auch diese Lockerungen, die wir in ganz Europa sehen, auch auf die deutsche Debatte auswirken. Es ist auf jeden Fall ein Trend erkennbar.
Wie ist das in Schweden, Dietmar, wo zwar Anders Tegnell lange den Kurs bestimmt hat, nun aber doch einige Male erheblich falsch lag? Und das mit teils furchtbaren Folgen für die Bevölkerung.
Ich hatte zwischendurch vermutet, dass die Regierung stärker eingreifen würde. Das sah eine Zeit lang so aus. Es wurde auch ein spezielles Gesetz erlassen, im Januar, ein Pandemiegesetz, das der Regierung größere Vollmachten gibt. Davon hat sie aber doch nur relativ sparsam Gebrauch gemacht. Und gerade vor ein paar Tagen war der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven vor einem Parlamentsausschuss, der die Corona-Maßnahmen untersucht und da also die entscheidenden Leute vors Parlament lädt. Und er hat auch wieder gesagt, das ist ganz wichtig, wir müssen auf die Experten hören. Also er ist von seiner Linie nicht abgewichen. Was ich mir so erkläre, dass es aus seiner Sicht politisch klüger ist, im Wesentlichen bei dem Kurs zu bleiben, weil es keinen so großen Druck gibt, etwas zu verändern. Und er glaubt, dass er damit am besten durchkommt. In Deutschland, bei vergleichbaren Verhältnissen hätte es schon längst gravierende Veränderungen gegeben. Also unter dem Druck der Ereignisse im Herbst, als es massive Fehlprognosen gab, die also offenkundig wurden, als Tegnell gesagt hat, in Schweden wird es keine zweite Welle geben. Und dann gab es eine brutale zweite Welle. Da hätte er unter vergleichbaren Umständen in Deutschland seinen Job nicht behalten, da bin ich ganz sicher. Aber die Schweden sind da etwas ruhiger, die haben doch ein sehr großes Zutrauen zu den Behörden, zum Staat, zu den Autoritäten. Seine Beliebtheitswerte sind irgendwie etwas zurückgegangen von 70% auf 53% oder so. Aber das war auch schon alles.
Wir sprechen heute ja über die Unterschiede in der nächsten europäischen Nachbarschaft. Wie halten es denn Schwedens skandinavische Nachbarn mit der Wissenschaft?
Ja, das ist interessant. Wenn wir jetzt bei Schweden und den Nachbarländern von Schweden bleiben, dort war es im vergangenen Jahr so, als alles losging, dass die staatlichen Wissenschaftler, die Staatsepidemiologen oder solche ähnlichen Posten gibt es also in Norwegen, Dänemark und Finnland auch, die waren ähnlicher Meinung wie die Schweden. Die haben gesagt, also Lockdowns, es gibt keine Evidenz dafür, dass Lockdowns wirklich helfen. Wir sollten uns irgendwie so ähnlich durchwursteln wie die Schweden. Da haben aber die Politiker eingegriffen und gesagt, Moment, das ist uns viel zu riskant. Das hier ist ein neuartiges Virus. Wir haben gesehen, was da in Asien los ist. Wir müssen hier auf die Bremse treten, ganz klar. Und das mussten dann die Wissenschaftler akzeptieren und haben interessanterweise in allen diesen drei Ländern das nicht nur akzeptiert, sondern haben dann auch erkannt, dass es richtig war. Sind inzwischen der Meinung, es war genau richtig, dass sie da von den Politikern anfangs überstimmt worden sind und wundern sich inzwischen über die Schweden, warum die so stur bei ihrer Linie geblieben sind. Ein Punkt noch, wissenschaftlich eben. Natürlich, die Schweden berufen sich auf die Wissenschaft, alle anderen aber auch. Das ist ja das Verrückte wiederum. Wenn man also die Wissenschaft in den Mittelpunkt stellt und sagt, wir müssen das tun, was die uns, die Wissenschaftler, die Virologen, die Epidemiologen, was die uns sagen, wenn man wirklich den Blick öffnet, kriegt man da genauso unterschiedliche Antworten, wie wenn man sich beim Bäcker umhört. Das ist das Problem mit der Wissenschaft. Ich weiß, dann kommen unsere Kolleginnen und Kollegen und sagen, Wissenschaft reicht nicht. Es muss evidenzbasiert sein. Aber das ist im Grunde genommen nur eine Verlagerung des Problems. Da bin ich etwas anderer Meinung und eher sozusagen bei dem, wie es in Norwegen, Finnland und Dänemark gelaufen ist. Manchmal ist es auch gut, politische Entscheidungen zu treffen und sich gegen die eigenen Wissenschaftler zu stellen, mit sozusagen dem Alltagsverstand und der Umsicht, die zu einer klugen politischen Entscheidung gehört.
Jede Strategie wird an ihrem Erfolg gemessen. Und wenn wir die Frage untersuchen, welcher Kurs aus der Pandemie der richtige sein könnte, Lockerungen erlauben oder den Lockdown verlängern, stellen die Impfkampagnen der einzelnen Staaten einen entscheidenden Faktor dar. Eine erfolgreiche Immunisierung der schwedischen Bevölkerung könnte zum Beispiel zu endlich sinkenden Inzidenzen führen und schlussendlich doch die von Anders Tegnell angestrebte Herdenimmunität herbeiführen. Und in der Schweiz wären die wagemutigen Lockerungen dieses Monats im Nachhinein gesellschaftlich legitimiert, wenn es nämlich keinen neuen Corona-Ausbruch gäbe. Denn am Ende wird bilanziert, in jedem Land, wie viele Tote, wie viele Geimpfte zu welchem Zeitpunkt und wie stark ist der wirtschaftliche Schaden.
Ich glaube, die Quote der Geimpften ist ungefähr so groß wie in Deutschland. Ich habe das jetzt gar nicht genau im Kopf. Also das läuft ganz ähnlich im Großen und Ganzen. Ich glaube, dass wie überhaupt in Schweden die emotionalen Ausschläge nicht ganz so groß sind wie in Deutschland. Deutschland ist immer aufgeregt. Das ist einfach, ich finde, auch überaufgeregt. Also auch die Verzweiflung zwischendurch, dass hier mit dem Impfen alles ganz fürchterlich ist, die war meines Erachtens fehl am Platz und übertrieben. Bloß weil halt einige wenige Länder aus ganz klar nachvollziehbaren Gründen besser dastehen, musste man doch nicht gleich irgendwie in tiefe Trübsal stürzen. Das fand ich übertrieben, aber das ist vielleicht das deutsche Weltmeister-Syndrom. Man möchte einfach, immer wenn es um was Wichtiges geht, möchte man gern Weltmeister sein, war man halt hier nicht. Pech gehabt, ja. Und jetzt sind wir eben einfach im europäischen Mittelfeld. Damit kann man doch auch leben. Und das sieht man in Schweden ungefähr genauso, ist mein Eindruck.
Die Schweiz hat auf jeden Fall im Verhältnis zur Bevölkerung mehr Tote als Deutschland, nämlich jetzt 10.000. Also das wäre sozusagen, die Schweiz hat ungefähr ein Zehntel der Bevölkerung Deutschlands. Also wären wir da schon bei 100.000 Toten. Deutschland ist bei irgendwie 80.000 oder so. Und das ist sicher auch ein Ausdruck davon, dass man das halt doch sehr hat eskalieren lassen und dass es zeitweise sehr hohe Totenzahlen gab. Also was die Zahl der Toten angeht, was die Zahl der Infektionen angeht, ist die Schweiz schlechter durch die Pandemie gekommen als Deutschland. Das war wirklich im letzten Herbst, glaube ich, auch für viele ein bisschen ein Schock, dass das so eskalieren konnte. Was sozusagen die Wirtschaftszahlen angeht, steht die Schweiz besser da. Also der Einbruch der wirtschaftliche, der war geringer als in Deutschland. Das war einer, glaube ich, der geringsten in ganz Europa. Wo die Schweiz allerdings auch nicht besonders gut dasteht, ist bei der Impfkampagne. Das ist ein bisschen seltsam, weil die Schweiz eigentlich ja als Nicht-EU-Land auch die Möglichkeit hatte, selber sich Impfstoff zu besorgen, auch als reiches Land die Möglichkeit gehabt hätte, ähnlich wie Israel, hohe Preise zu zahlen, um die Bevölkerung durchzuimpfen, früher mehr Impfstoff zu kriegen. Aber das wurde versäumt. Auch da hat die Regierung keinen guten Eindruck gemacht. Und momentan ist die Impfkampagne ungefähr so, also ein bisschen langsamer als in Deutschland. Und also viele Schweizer haben das Gefühl, dass die Regierung nicht so richtig gut gehandelt hat. Das ist das, was, glaube ich, viele ein bisschen kritisch sehen, dass das Land halt letztlich in der Pandemie nicht zu den Besten gehörte. Und da sind Schweizer ähnlich wie Deutsche. Wir wollen eigentlich immer die Besten sein.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Mathieu von Rohr und Dietmar Pieper für die tiefen Einsichten in die Eigenheiten schwedischer und schweizerischer Politik in dieser Folge. Und bei Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie immer hat mich Philipp Packler auch bei dieser Folge entscheidend unterstützt. Alle Spiegel-Audio-Formate finden Sie stets auf spiegel.de und können Sie ebenso bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen Podcast-Apps hören. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.